Hier bei Logical Lemon haben wir im Laufe der letzten Jahre 30 oder ich glaube eher 40 Mitarbeiter schon angestellt und viele dieser Mitarbeiter mussten wir auch wieder gehen lassen aufgrund ziemlich vieler Fehler im Einstellungsprozess und in Führungsfehlern. Wir haben sehr viel gelernt und hier in dieser Podcast-Folge geben wir einmal weiter, was unsere größten Learnings waren, wie man besser im Recruiting wird und sein Team besser führt, dass das Unternehmen gesund und stabil wächst. Ich freue mich drauf.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Aileen, du machst ja bei uns die Geschäftsführung und die erste Person, die du als Geschäftsführerin neu eingestellt hast, das war eine HR-Managerin, obwohl unser Team zu dem Zeitpunkt, wie viele Leute waren? 4 oder 5?
Ja.
Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Möchtest du mal die Hintergründe erklären?
Ja, also zum einen bin ich dir sehr dankbar, dass du mich da hast ziehen lassen, weil wir da natürlich sehr viel Gegenwehr für erfahren haben. Und Jonathan meinte einfach, mach das ruhig. Genau, die Hintergründe, ganz interessant. Also ich habe gemerkt, wie ich geonboardet wurde bei Logic Lem, nämlich gar nicht. Wenn ich nicht selbst so ein bisschen hinterher gewesen wäre, das alles kennenlernen zu wollen, dann hätte ich quasi nicht viel über die Firma erfahren. So ging es mir nicht nur bei Logical Lem, sondern schon bei einigen anderen Firmen, bei denen ich angefangen habe. Und das ist ja eigentlich so der schlechteste Start in die Arbeit. Als ich dann die ersten Mitarbeiter geonboardet habe, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe weder Zeit, mich mit den Leuten zu befassen im Vorhinein, noch habe ich Zeit, sie onzuboarden. Also habe ich nach Lösungen gesucht. Und die Lösung war für mich ganz klar eine Mitarbeiterin, die sich nur um diese Themen kümmert. Und zwar ausführlich, die mich zur Seite hat, um immer wieder Fragen zu stellen, aber die sich wirklich vollumfänglich darum kümmern kann, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen, dass wir die richtigen Mitarbeiter einstellen. Und das war eigentlich so der Background für die Einstellung einer HRerin als erste Person überhaupt.
Ja. Oh, vielleicht sollten wir einmal kurz Kontext geben. Also normalerweise, wenn eine Firma vielleicht aus 4, 5 Leuten gerade besteht, dann wäre das jetzt nicht meine Pauschalempfehlung, das zu tun.
Nein.
Aber um hier Kontext zu geben, wir hatten erst davor sehr, sehr gute Rekordmonate gemacht. Also als Viererteam haben wir in einem Monat fast 600.000 Euro Auftragsvolumen gehabt und somit extrem planbare und hohe Cashflows, die wir dann auch etwas freizügiger investieren konnten, um schneller zu wachsen. Normalerweise wäre da man wohl konservativer vorgegangen, aber nichtsdestotrotz war es ja sehr ungewöhnlich, eine HRerin einzustellen.
Ja.
Na gut, jetzt kennen wir auf jeden Fall die Gedanken dazu, die du dir gemacht hast. Wie hat sich das denn in der Praxis geäußert?
Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Gott sei Dank. Ich glaube, sonst hättest du mir auch ein paar Takte dazu gesagt. Nein, also es war fantastisch. Ich habe gemerkt, schon in der Mitarbeiter, in den Bewerbungsgesprächen, die HRerin hat sich extrem mit der Person befasst. Sie hat wirklich über Jahre hinweg geschaut, was hat die Person auf Social Media veröffentlicht, was kann man so rausfinden, was macht die Person neben der Arbeit und so weiter. Hat sich einfach sehr umfangreich über die Person informiert und konnte mir dann viel, viel mehr Background geben zu der Person, sodass ich meine Entscheidungen viel fundierter treffen konnte. Sie hat die ersten Gespräche übernommen, sodass ich beim ersten Gespräch bei den Grundfacts gar nicht dabei sein musste. Das heißt, mein Zeitaufwand ist einfach so viel geringer geworden und die Personen, die am Ende dann vor mir saßen, waren wirklich welche, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nur noch die Qualität prüfen und nicht jeden einzelnen kleinen Punkt vorher. Und das hat mir super viel Zeit erspart und hat uns super hochqualifizierte Arbeitskräfte gebracht.
Oh, definitiv. Ja, das, also ich mache das Business ja schon ein bisschen länger, also jetzt seit 7,5 Jahren und ich muss sagen, so ein Team, wie wir es heute haben, also so motiviert und dass sie einfach genau wissen, was zu tun ist, also in der Form hatten wir das noch nie. Es ist schon bemerkenswert, gerade eben diesen Kontrast zu sehen aus den Jahren, was ich halt davor so gewohnt war und dem, wie es jetzt läuft. Ja, das ist beeindruckend. Wie viele Mitarbeiter wurden denn seitdem jetzt angestellt, so über die HRerin? Und über dich dann natürlich.
Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 8 Personen, die nach der HRerin in Zusammenarbeit mit der HRerin eingestellt wurden, genau. Aber etliche Bewerbungsgespräche mehr, viel, viel mehr Bewerbungen, die mittlerweile auch reinkommen, weil sie ist ja nicht nur für die Bewerbungsgespräche und die Mitarbeiterkoordination mit zuständig, sondern was sie vor allen Dingen macht, ist auch unser Hiring extrem anpassen. Also sie sorgt dafür, dass die Stellen wirklich täglich für richtig aktualisiert sind, dass wir auch mal ein bisschen rumprobieren, wie sprechen wir an, wen sprechen wir an. Wir kriegen mittlerweile fast 10 Bewerbungen dann am Tag und das war auch noch nicht immer so.
Oh, das ist richtig. Oh, vielleicht auch ein kleines Goldnugget hier an der Stelle, oder? Das ist gar nicht so klein, wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar üblicherweise, wenn man neue Mitarbeiter möchte, wenn man jetzt gerade wachsen möchte, dann ist ja der klassische Weg, dass man dann Ads schaltet.
Ja.
Also es können Facebook-Ads sein, es können Ads auf den Recruiting-Plattformen sein und dass man da einfach einige tausend Euro jeden Monat investiert. Wir haben ja tatsächlich 0 Euro Ad-Spend.
Richtig.
Das ist eigentlich schon ziemlich verrückt. Das läuft alles bei uns organisch. Das heißt, das, was andere an Ad-Spend ausgeben, ist ja mehr, als uns die HR-lerin kostet. Und dadurch kriegen wir sogar mehr Bewerber, also das heißt, wir zahlen weniger, kriegen also genauso viele Bewerber, die aber besser vorgefiltert werden. Das ist eigentlich schon, das ist ziemlich clever, wie du das eingefädelt hast, Aline.
Was ich dazu sagen muss, ist, dass wir nach außen schon eine sehr, sehr starke Brand haben. Das heißt, das ist eine Grundvoraussetzung. Man kann jetzt nicht einfach anfangen, ach, ich aktualisiere jetzt auf LinkedIn beispielsweise 5-mal am Tag meine Stelle und dann kommen die Leute schon. Bei uns ist einfach schon eine starke Brand. Wir haben da schon so ein bestimmtes Standing im Markt, sodass wir damit nach außen gehen können, indem wir viel aktualisieren, auch mal organische Facebook- und Instagram-Posts aussetzen. Aber grundsätzlich, genau, wir müssen keine Ads schalten und bekommen trotzdem sehr gut qualifizierte Mitarbeiter. Bewerbungen.
Ja, also das heißt, als direkt anwendbarer Tipp, wenn man schon ein gewisses Standing im Markt hat, wenn man vielleicht eine Brand hat, bei der sich auch potenzielle Mitarbeiter denken, okay, das sieht cool aus, sieht aus wie ein Arbeitgeber, wo ich wirklich gerne arbeiten würde, dann kann man auf rein organischem Weg, wie bei uns jetzt zum Beispiel, 10 Bewerbungsanfragen pro Tag bekommen im Schnitt. Das ist ganz schön viel eigentlich. Und zwar im Wesentlichen durch tägliches Auffrischen der Stellenanzeigen.
Genau, und dann halt natürlich auch viel ausprobieren, weil man möchte ja auch einen bestimmten Typ Mensch anziehen. Das haben wir jetzt auch schon mit einigen Kunden von uns umgesetzt und da funktioniert es auch. Also einfach organisch mal drauf losgehen, den Bewerbungsweg einfach mal ganz kurz gestalten. Bei uns hat es super gut funktioniert mit, hier ist das Instagram-Profil, schreib eine Message und bewirb dich damit. Dass man dann am Ende Lebenslauf und so weiter trotzdem anfordert, das steht ja erstmal nicht drin geschrieben, aber man hat schon mal den ersten Schritt extrem verkürzt und das hat für uns funktioniert und das funktioniert auch schon für einige unserer Kunden.
Prima, okay. Dann, also das war der erste Punkt. Du hast eine HR-lerin eingestellt, was ein exzellentes Investment war, weil es uns günstiger kommt, wir einen besseren Bewerbungsprozess haben und mehr Anfragen bekommen. Cool.
Und ein super cooler Side-Effekt ist, dass wir jetzt viel, viel coolere Team-Events haben. Es immer frisches Obst gibt, weil sie dazu noch ein super herzlicher Mensch ist und sich natürlich auch sehr ums Teamwohl sorgt und da immer wieder die Extrameile geht.
Okay, ja. Yeah. Also das ist schon mal Punkt 1, das, was uns gebracht hat, jetzt so ein cooles Team aufzubauen. Gut. Dann, was ich sehr interessant finde, ist, wie du das Team führst. Und zwar anders, als wir es davor gemacht haben. Also im Prinzip bist du wie so eine Art Coach für das Team. Kannst du dazu ein bisschen mehr beschreiben?
Ja, also mir ist es besonders wichtig, dass Personen lernen können. Und Lernen funktioniert nicht nur durch stumpfe Videos, durch hier ist deine Aufgabe, mach mal, sondern auch durch Vorleben. Wie muss das passieren? Wie kann ich auf die Person zugehen? Und was mir extrem oft bei Arbeitgebern oder meinen Chefs aufgefallen ist, dass sie überhaupt nicht zugänglich waren. Ich konnte nicht in ein direktes Gespräch. Ich wurde immer irgendwo anders hingeschickt. Jetzt befinden wir uns ja in einer Bubble, wo es nicht irgendwie 5 Chefetagen gibt, sondern man eigentlich direkt den Kontakt zum Chef hat. Aber auch hier bekomme ich mit, dass man das viel zu wenig macht. Und was ich versuche zu schaffen ist, immer wieder einfach für das Team ansprechbar zu sein, das Team anzuleiten und dem Team auch ein Vorbild zu sein mit meiner Arbeitsweise, dass sie das dann einfach für sich implementieren können und gleichzeitig wissen, egal was ist, ich kann mit Aileen sprechen, ich kann auf sie zugehen. Und genau, da ist einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, aber gleichzeitig natürlich noch der Respekt, der notwendige Respekt, um das Ganze dann auch effektiv zu gestalten.
Ja. Hast du denn da vielleicht auch konkrete Tipps zur Anwendung, weil zum Beispiel, wenn ich so auf mich schaue, ich meine, ich habe jetzt dich als Geschäftsführerin, insofern bin ich da unfassbar dankbar, dass du das alles koordinierst, aber wenn ich das jetzt selber machen müsste, ich bin ja eher so der Analyst, ich schaue mir gerne Zahlen, Daten, Fakten an und ich glaube, also mir fällt es nicht leicht, so immer ein offenes Ohr für Mitarbeiter zu haben. Hättest du da Tipps für Leute, die vielleicht ähnlich sind wie ich?
Habe ich, such dir eine zweite Person. Nein, Spaß. Was mir ganz gut geholfen, also weil ich neige dann dazu, sehr viel Ohr zu haben und dann meine Tätigkeiten auf Feierabend zu legen oder sonst was. Und das ist erstmal nicht die richtige Entscheidung gewesen. Was ich jetzt geschaffen habe, sind wirklich regelmäßige Feedback-Gespräche. Die finden bei uns alle 3 Monate statt, mit der Möglichkeit, mir noch mal zu sprechen, wenn es jetzt irgendwas Akutes gibt. Das immer. Ich gehe eigentlich fast täglich mit meinem Team essen, weil beim Essen, ich muss sowieso essen und wenn sie währenddessen Themen ansprechen oder ich in der Interaktion irgendwas feststelle, dann kann ich direkt auf die Person zugehen. Das heißt, feste Terminspots für Feedbackgespräche und einfach mal an so sozialen Aktivitäten teilnehmen, was du besonders gut kannst. Nein, aber einfach mal teilnehmen, wenn es jetzt ein Mittagessen ist. Oder halt mal zu einem Mittagessen ein bestimmtes Teammitglied einladen, das dann natürlich nicht immer dasselbe sein sollte, sondern immer mal Abwechslung reinbringen, dass man einfach immer zeigt, hey, ich bin da, wenn etwas ist und wenn wirklich was akut ist, komm auf mich zu oder wir sind eh miteinander essen nächste Woche, da kannst du mit mir reden. Und ich denke, das sind 2 Varianten, die man ganz gut umsetzen kann.
Na gut, also der beste Tipp, den ich so mitnehme, jeder braucht eine Eileen. Aber wenn man gerade keinen Griff bereit hat, dann haben wir jetzt ein paar anwendungsorientierte Sachen. Also das heißt, einfach mal nicht so sehr in einem Arbeitsrahmen, was mit seinen Mitarbeitern unternehmen, sondern eher in einer lockereren Atmosphäre wie beim Mittagessen.
Ganz genau.
Ja. Okay, und dann auch immer ein offenes Ohr haben, auch mal private Themen zulassen. Es muss nicht immer nur um Arbeit gehen.
Ganz genau. Die meisten Dinge erfährt man tatsächlich in den privaten Gesprächen. Die lassen sich dann auf die Arbeit übertragen. Und dann kann man da schon eingreifen, ohne dass es jetzt einen krassen Arbeitsbezug hat.
Mhm. Okay, das ist ja im Prinzip so diese Rolle als Teamcoach, kann man sagen, dass du da ein offenes Ohr hast, Mitarbeiter unterstützt, auch wenn sie da mal private Themen haben, einfach weil es ihnen dann ja nicht nur allgemein besser geht, sondern weil ja dann auch die Arbeitsleistung besser ist. Also das heißt, auch wenn man jetzt seine reine Raubtier-Kapitalistenbrille aufsetzt und nur an Umsatz denkt, selbst dann ist das ja sehr, sehr wirtschaftlich.
Auf jeden Fall. Man fängt sehr, sehr viel ab, was sich sehr negativ auf die Arbeit auswirken könnte. Und das sind dann Geldeinbußen, die einfach nicht sein müssen.
Ja. Okay, du hast ja ursprünglich bei Logic Lemon als Prozessmanagerin angefangen. Und mittlerweile konntest du ja auch den einen oder anderen Prozess nachziehen. Was waren denn so deine Erfahrungen und Learnings beim Thema Prozesse? Und warum läuft es jetzt bei uns so viel besser, als es früher gelaufen ist?
Ich beziehe das Ganze jetzt mal auf Mitarbeiter. Ich glaube, die Folge passt ganz gut dazu und ich glaube, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Aber eines der wichtigsten Prozesse, die wir implementiert haben, sind einfach wirklich gute Schulungen. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter wirklich weiß, was er zu tun hat von Anfang an. Dass niemand reinkommt, so wie ich, ohne Arbeitsauftrag und 6 Monate einfach mal das macht, was er denkt, was richtig ist. Weil es kann so viel schief gehen in der Zeit, wo man einfach keine klare Arbeitsanweisung hat. Und das Wichtigste, was wir eingeführt haben, sind wirklich richtige Schulungen, dass die Personen von Anfang an wissen, womit arbeite ich, was sind meine Aufgaben, was sind nicht meine Aufgaben und wie gehe ich mit dem ganzen Zeug um, mit wem spreche ich, zu welchem Thema an etc. Und das war, glaube ich, einer der größten Hebel zum Thema Mitarbeiterführung und Mitarbeiterzufriedenheit natürlich auch dadurch.
Ja. Ja, wir können ja mal einen ganz kurzen Ausflug Richtung Sales machen, was sich da getan hat, weil das finde ich besonders beeindruckend. Also wir haben jetzt Vertriebsmitarbeiter, also ein Vertriebsmitarbeiter jetzt schafft mehr Termine, also qualifizierte Termine zu legen, als davor 2 bis 3 Leute geschafft haben. Mhm. Das ist total verrückt.
Ja.
Also wenn man, also das ist ja immer so leicht dahingesagt, so ja, der schafft halt jetzt 2 bis 3 Mal so viel. Aber was das eigentlich bedeutet, eine Person macht den Job von 2 bis 3 Leuten. Das heißt, ich spare mir 1 bis 2 Gehälter ein. Das sind ja irgendwie so vielleicht 6.000, 7.000, 8.000 Euro Kosten, weil der Mitarbeiter das mit abbilden kann. Dann habe ich weniger Koordinationsaufwand, 3 Leute zu koordinieren und zu schauen, dass da alles gut läuft. Ist ja viel schwerer, als nur eine Person zu koordinieren. Das heißt, ich habe einfach viel mehr Headspace, weil ich mich nicht um so viele Leute kümmern muss. Ich habe weniger Office-Kosten, weil ich nicht so viel Platz brauche. Ich brauche das Equipment nicht. Also, wenn eine Person so viel schafft wie 2 bis 3, das ist komplett irre, was das wirklich in der Praxis bedeutet. Und also gerade im Vertrieb, ich hätte es ja gar nicht für möglich gehalten, dass das geht, weil ich ja unsere Zahlen im Laufe der Jahre davor so gesehen habe, so dass halt 100 Anschläge schon irgendwie schwierig waren und naja, dass es halt nicht üblich war, dass jeden Tag halt eine Handvoll qualifizierte Termine entstanden sind. Das finde ich besonders krass und das spricht ja auch für die Prozesse und für die Einschulung der Mitarbeiter, dass sie halt einfach genau wissen, das ist mein Skript und das funktioniert wirklich. Und das ist nicht nur so, ja, hier ist ein Skript, aber eigentlich hat es niemand in der Praxis getestet und das ist eigentlich auch egal, wenn du davon abweichst, sondern das ist wirklich ein funktionierendes Skript. Hier sind die Prozesse, das sind deine Zahlen, das sind deine Vorgaben. Das ist total krass. Also ja, aus der Praxis kann ich sagen, es ist wirklich beeindruckend, was Prozesse bringen.
Ja, und also was das größte Learning für mich aus dem Ganzen war, sich selbst die Sachen anzuschauen, einfach mal drüber zu schauen, einfach mal selbst zu machen, weil die größten Erkenntnisse kamen wirklich aus dem Selbstmachen, dass ich einfach, also ich qualifiziere ja bis heute noch bei uns, aber die Learnings aus dieser Qualifizierung, die ich jetzt den Mitarbeitern dort mit weitergeben kann, die sind extrem, extrem wichtig. Man neigt ja immer viel dazu, viel abgeben zu wollen. Und das ist auch richtig, um eben diesen Headspace zu schaffen, aber man muss es auch richtig abgeben. Und dafür war es in unserem Fall einfach notwendig, dass du dich wieder mal zurücknimmst in die Sales Calls, dass ich mal wieder in die Qualifizierung schaue, um einfach da wirklich ein Grundgerüst zu bauen, was wir dann auch so den Mitarbeitern weitergeben können. Und das war eines der größten Hebel neben dem ganzen Controlling, was jetzt super gut funktioniert. Und das Schauen auf die Person. Also eine nette Begleiterscheinung ist ja auch, dass es nicht mehr diese großen Enttäuschungen gibt, die im Vertriebsteam damals oft da waren. Ich meine, wenn man keine Prozesse hat, wenn man keine Skripte hat, die funktionieren, dann läuft es auch einfach blöd. Und wenn es dauerhaft blöd läuft, dann hat der Mitarbeiter auch einfach keine Lust mehr. Und das ist sogar sehr verständlich. Und jetzt sind die Mitarbeiter einfach happy, weil sie jeden Tag merken, was für einen Impact sie haben und nehmen das als Motivation, noch viel, viel mehr zu machen.
Ja, ja. Ja, da steckt ja nicht nochmal ein Goldnagel drin bei dem, was du gesagt hast. Also wenn man ein motiviertes Team haben möchte, dann ist es ja auch einfach wichtig zu sagen, so machst du deine Arbeit überhaupt gut. Ich meine, Leute wollen ja in der Regel auch einen guten Job machen.
Ja.
Also wenn man, vor allem wenn man im Bewerbungsprozess ein bisschen genauer hinschaut, also niemand
und geht im Vertrieb vor allem.
Genau, also ich meine, niemand geht ja in die Arbeit und sagt, ich möchte heute einen besonders schlechten Job machen.
Also, eigentlich nicht.
Ja, ja, genau. Aber dann muss man eben auch als Unternehmer sagen, so machst du deinen Job gut. Wenn du das erfüllst, dann ist das super. Ja. Also, dass man überhaupt mal diese Vorgaben hat, so, das sind die Rahmenbedingungen, so machst du deinen Job gut. Und das motiviert natürlich dann auch. Plus, wenn man dann sieht, ich mache hier jetzt nicht nur den ganzen Tag irgendwelche Wählversuche und viele Leute sagen dann, nee, ich habe jetzt gerade was Besseres zu tun, ruf jemand anderen an. Das fühlt sich ja nicht so gut an. Aber wenn man dann sieht, was der Impact hinten raus ist, dass dann ja wirklich entsprechend Leute bei uns Kunde werden, die dann mit ihrem YouTube-Kanal, mit ihrem Business wachsen so und auf einmal, also wenn man einfach sieht, was das einfach im Leben bewirkt, so auf einmal. Da haben wir Leute, die haben davor Probleme gehabt, ihre Rechnungen zu zahlen oder die Umsätze sind geschwankt. Und jetzt auf einmal machen die halt richtig gut Geld, können mehr für ihre Familie da sein, können selber Mitarbeiter anstellen. Das ist ja
erfüllend.
Ja, wenn man weiß, hey, nur wegen mir, nur weil ich da angerufen habe und mich habe nicht abwimmeln lassen, nur deswegen ist diese Person jetzt Kunde geworden, hat ein so signifikant besseres Leben, wächst jetzt auch mit ihrem Business und das ist schon krass, ja.
Ja, und das ist auch nochmal eine Kunst, da diesen Übertrag zu schaffen. Weil viele Geschäftsführer sehen immer ihre Teams in Einzelnen. Was mir besonders wichtig ist, dass bei den Team-Events genau sowas rüberkommt. Was hat deine Arbeit für einen Impact auf die gesamte Company? Weil oftmals sieht man ja nur das eine. Und jetzt kann man halt einfach komplett sehen und die können zusammen feiern und lachen drüber mit dem Kunden am Ende auf einem Kunden-Event. Ja, weißt du noch, als ich dich vor 2 Jahren angerufen habe?
Ja. Okay, also das heißt, jetzt haben wir uns das Thema Prozesse angeschaut, dass man Mitarbeitern zeigt, so machst du deinen Job gut und dass man auch hinten raus zeigt, diesen Impact hast du eigentlich.
Ja.
Also du bewegst hier wirklich etwas. Ja, okay, das ist cool. Jetzt hattest du ab und an mal diese Team-Events angeschnitten. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Ja, wir haben jetzt regelmäßig stattfindende Team-Events, die jetzt auch mal mehr in die spaßige Richtung gehen. Das heißt, wir waren es ist nicht nur, wir gehen essen und dann ist es vorbei, sondern die HR-Lerin überlegt sich ein Konzept. Letztes waren wir Bubble Soccer spielen, danach picknicken und sind dann noch bis abends, bis fast in die Nacht hinein auf einem Berg gewesen und haben da einfach auf einer Picknickdecke gesprochen, geredet. Und auf diesen Team-Events haben wir zwei Aufträge sozusagen. Einmal ein riesiger Spaßfaktor und als Team zusammenzuwachsen und als zweiten Punkt einfach Transparenz zu schaffen, was in der Geschäftsführung, was auf Führungsebene so passiert, was, wie sich die Firma entwickelt, was so die strategischen Ziele fürs nächste Quartal sind. Und da sind sie auch hoch interessiert dran und geben dann auch manchmal Ideen, an die man gar nicht mehr so denkt, weil man nicht 100% in diesem einen Bereich ist. Und deswegen ist es super wertvoll für uns und natürlich auch für Mitarbeiter, da einfach mitgestalten zu können und den Impact rauszuhören, den sie halt für die Firma haben.
Ja, ja, durch solche Team-Events da, oder also dadurch, dass man das Team mehr zusammenbringt, entwickeln sich auch wirklich Freundschaften. Ja. Also man ist ja dann gerne auf der Arbeit, weil da sind die Leute, die man gerne hat, die seine Freunde sind.
Ja, mittlerweile, also wir sind ja, gerade sind viele im Urlaub und ich höre von vielen, die im Urlaub sind, auf einmal so, ich freue mich eigentlich wieder auf die Arbeit und ich komme auf jeden Fall ins Büro. Homeoffice ist gar keine Option für mich. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gerne gemacht habe. Ja, also ich komme auch viel auf die Arbeit, einfach fürs Team und fürs Vorankommen.
Ja, ja, also das war auch eine Sache, die habe ich halt früher einfach nicht so verstanden, weil ich halt einfach viel zu kurzsichtig und dumm gedacht habe, so, ja, man hat halt so Mitarbeiter, weil die machen halt dann so die Aufgaben und dann muss ich das nicht machen. So, hier ist Geld dafür.
Ja.
Aber es ist ja einfach viel zu blöd gedacht. Das sind ja auch Menschen dahinter und es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern es geht ja auch darum, habe ich da eine Erfüllung und habe ich Freude an der Arbeit und dann, also, dann machen ja Leute auch einen guten Job. Und ja. Also, das ist eigentlich total interessant, weil das halt nicht nur besser ist für das ganze Team, weil es mehr Spaß macht, sondern auch, weil es sich wirtschaftlich lohnt. Wir hatten ja vorher das Vertriebsbeispiel. Wenn ein Mitarbeiter die Arbeit von 2 bis 3 Leuten macht, ist es, besser wird es nicht mehr. Also, es lohnt sich halt auch einfach wirtschaftlich und einfach das zu kombinieren, das ist ein sehr, sehr starker Punkt. Ich habe vielleicht noch einen Gedanken, den ich dazu teilen will, und zwar, ich glaube, ich verstehe jetzt auch besser, warum Team-Events so wichtig sind. Weil wenn man etwas gemeinsam unternimmt, also zum Beispiel dann bis nachts auf irgendeinem Berg sitzt und da picknickt, das sind ja so die Sachen, an die man sich erinnert. Kann ja jeder mal für sich selber überlegen, was sind eigentlich so die Ereignisse, die einem wirklich im Gedächtnis geblieben sind, wo man zusammengewachsen ist oder wo Freundschaften entstanden sind. Also ich merke das zum Beispiel auf der Mastermind, auf der wir öfter mal sind, wenn man dann einfach mit Leuten was unternimmt, sowas wie Canyoning oder vielleicht mal viel zu spät nachts in irgendeinen Club geht in Barcelona. Das ist nichts, was ich üblicherweise mache, aber es ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und da entstehen halt wirklich Freundschaften. Und ähnlich ist es ja mit den Team-Events, wenn man einfach mal was unternimmt, was halt nicht nur so dieser Standard-Arbeitsrahmen ist und das schweißt einfach zusammen. Und ich glaube, diesen Wert, das zu verstehen, ich hätte mir gewünscht, dass ich es eher verstanden hätte.
Jetzt hast du es verstanden. Perfekt.
Du hast das reingebracht. Vielen Dank, Aline.
Klar.
Jetzt haben wir dann eigentlich noch einen letzten sehr großen Punkt, der auch sich stark auf unser Team auswirkt, und zwar führen nach Werten. Ich glaube.
Super interessant, aber ich glaube, das wird extrem den Rahmen sprengen. wenn wir das jetzt noch ansprechen in diesem Rahmen, in diesem Podcast.
Das ist ein wunderbarer Cliffhanger. Dann geben wir nur einen ganz kurzen Ausblick. Und zwar, wenn man so das Wort Werte hört, ich kann mir vorstellen, viele können damit nichts anfangen. Ich konnte zumindest vorher damit nichts anfangen. Hat man immer gehört, ja, es gibt so diese deutsche Wertekultur. Aber was heißt das eigentlich? So, was tut man damit jetzt eigentlich? Wie nutzt man das in der Praxis? Und wie man das in der Praxis nutzt, wie man dazu sein Team besser motivieren kann und dafür sorgt, dass sie bessere Entscheidungen treffen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an.
Das klingt aber fantastisch.
Das klingt in der Tat fantastisch. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.